Pressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag, da gibt es Termine und Frau Hoffmann hat das Wort.
So ist es. Vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Am Montag, den 8. April, fährt der Bundeskanzler nach Alzey in Rheinland-Pfalz. Er wird dort zusammen mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger an einem symbolischen Spatenstich für eine neue Fabrik des Pharmakonzerns Eli Lilly and Company teilnehmen. Der Kanzler wird bei der Veranstaltung auf dem Baustellengelände um ca. 16.30 Uhr eine Rede halten. Gegen 17 Uhr wird er dann unter anderem mit dem CEO von Eli Lilly, Dave Ricks, sowie mit Ministerpräsidentin Dreyer, dem Bundesgesundheitsminister und der Bundesforschungsministerin den symbolischen Spatenstich vollziehen. Eli Lilly wird in Alzey etwa 2,3 Milliarden Euro in seine neue Hightech-Produktionsstätte investieren und damit die Fertigung in Deutschland aufnehmen. Mit Produktionsstart ab 2027 sollen dort injizierbare Medikamente, unter anderem immer stärker nachgefragte Diabetes-Medikamente, hergestellt werden. Mit der neuen Fabrik sollen bis zu 1000 hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Die Bundesregierung begrüßt das Engagement des Konzerns und seine weiteren Investitionspläne in Deutschland und in Europa. Von Alzey geht es weiter nach Mainz. Dort spricht der Bundeskanzler am Abend mit Leserinnen und Lesern der VRM-Verlagsgruppe im Rhein-Main-Gebiet. Die Veranstaltung ist für die Zeit von 18 bis 20 Uhr geplant. Zunächst beantwortet Bundeskanzler Scholz die Fragen von Chefredakteurin Jule Lummer und dem stellvertretenden Chefredakteur Dennis Rink. Im Anschluss erhalten die Leserinnen und Leser die Gelegenheit, ihre Fragen an den Bundeskanzler zu richten. Die Veranstaltung wird live gestreamt. Am Mittwoch, den 10. April, tagt wie gewohnt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Danach nimmt er von 13 bis 14 Uhr an der gemeinsamen Klausurtagung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber, BDA, dem BDI, DIHK und dem ZDH in Berlin teil. Der Bundeskanzler legt großen Wert auf einen engen Austausch mit der deutschen Wirtschaft. Im Rahmen des Besuchs ist ein vertrauliches Gespräch mit den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der vier Verbände vorgesehen. Am Donnerstag, den 11. April, trifft sich der Bundeskanzler um 11.30 Uhr mit Mitgliedern der Zukunftskommission Landwirtschaft. Das anderthalbstündige Gespräch findet vor dem Hintergrund der jüngsten Proteste des landwirtschaftlichen Berufsstandes statt. Der Bundeskanzler will sich mit den Mitgliedern der Kommission über mögliche Maßnahmen dazu austauschen, wie Landwirtinnen und Landwirte entlastet werden können. Auch übermäßige bürokratische Anforderungen sollen dabei angesprochen werden. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung mit der Protokollerklärung zum zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 hierzu konkrete Maßnahmen und deren kurzfristige Umsetzung aufgelistet. Diese gilt es nun auszuarbeiten. Am Donnerstagabend dann nimmt der Bundeskanzler an der zentralen Abschlussveranstaltung für die Bundeswehreinsätze in Mali teil, die im Bendlerblock in Berlin stattfindet. Die Bundeswehr hat im Sommer vergangenen Jahres ihre Auslandseinsätze in Mali beendet. Zu diesem Anlass veranstaltet das Verteidigungsministerium einen abendlichen Appell. Der Bundeskanzler wird dort eine Rede halten. Als Gäste sind unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aller Verfassungsorgane, die Mitglieder des Verteidigungsausschusses, die während des Mali-Einsatzes amtierenden Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages sowie Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörige eingeladen. Am Freitag, den 12. April, schließlich wird der Bundeskanzler um 11.30 Uhr den Ministerpräsidenten von Georgien, Irakli Kobachidze, zu seinem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Auch wenn ich dem Gespräch wie gewohnt nicht vorgreifen kann, werden die Themen im Rahmen eines Mittagessens voraussichtlich die bilateralen Beziehungen sowie Wirtschafts-, Europa- und Sicherheitspolitik sein. Eine Pressekonferenz ist nach dem Gespräch für 13.15 Uhr geplant. Soweit von mir. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Jetzt gibt es noch eine weitere Ankündigung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Frau Spoh.
Genau. Der Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, reist anlässlich des dritten deutsch-französisch-italienischen Wirtschaftsministertreffens am Montag nach Paris. Das trilaterale Treffen mit dem französischen Minister für Wirtschaft, Finanzen und die industrielle und digitale Souveränität, Bruno Le Maire, und dem italienischen Minister für Unternehmen sowie Made in Italy, Adolfo Urso, steht unter der Überschrift Competitiveness, Productivity and Green Technologies. An dem Treffen nehmen auch Unternehmensvertreterinnen und Vertreter aller drei Länder teil. Im Anschluss an das Treffen laden die drei Minister um 14 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ein. Minister Habeck trifft darüber hinaus am Montag außerdem den französischen Premierminister Gabriel Attal zu einem Gespräch und tauscht sich im Rahmen eines Rundentisches mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Unternehmen in Frankreich aus.
Dann vielen Dank dafür. Gibt es Fragen zum Besuch des Kanzlers in Alzey oder in Mainz? Herr Rinke.
Eine Frage, die ans Wirtschafts- und Gesundheitsministerium geht. Der Kanzler hat mehrmals darauf hingewiesen, dass das und auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin nicht die einzige Großinvestition in den Bereich Pharmasektor sein soll. Können Sie uns sagen, ob es irgendwelche konkreten Hinweise gibt, dass weitere Großinvestitionen anstehen, entweder in Rheinland-Pfalz oder sonst wo in Deutschland?
Dazu liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vor, kann daher auch nichts bestätigen.
Da müsste ich mich anschließen. Da kann ich gerade auch nichts zu sagen.
Herr Lohse, war das zu diesem Thema?
Nicht so breit.
Achso. Mainz hatte ich auch erwähnt. Dann gibt es Fragen zum Kabinett. Das steht hier an. Dann gibt es Fragen zu dem Treffen mit der Wirtschaft oder mit der Zukunftskommission Landwirtschaft. Bitte schön, Sie haben noch das Mikro.
Ja, da es ein Treffen mit den Spitzenverbänden gibt und wir am Mittwoch ja schon mal über die harsche Kritik des BDI-Präsidenten gerade am Kanzler gesprochen haben, steht beides in direktem Zusammenhang und wird er auch Herrn Russwurm dabei treffen? Sie hatten, glaube ich, nur die Hauptgeschäftsführer erwähnt.
Also es ist ja so, dass dem Bundeskanzler der Austausch mit der Wirtschaft und den Verbänden ein wichtiges Anliegen ist. Das hatte ich hier ja auch schon am Mittwoch gesagt und es deshalb immer wieder zu Gesprächen und Treffen kommt. Es ist auch nicht unüblich, dass der Kanzler an dieser Klausurtagung der vier Wirtschaftsverbände teilnimmt. Das hat er vor 2 Jahren schon einmal gemacht und er freut sich auf diesen Austausch mit den Vertretern. Teilnahme Russwurm müsste ich nachreichen.
Nachreichen?
Mhm. Ja.
Okay, danke.
Gut, weitere Fragen dazu sehe ich im Moment nicht. Ein Besuch aus Georgien hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, Herr Scholkwa.
Ja, Frau Hoffmann, ich will dem Gespräch nicht vorgreifen, aber wie bewertet denn der Kanzler die letzten Entwicklungen in Georgien in Sachen ausländische Agenten? Das Gesetz wird ja neu versucht aufzurollen, sowie die Tendenzen in Sachen LGBT in Georgien. Danke.
Sie sprechen jetzt über den Gesetzentwurf Transparenz ausländischer Einflussnahme. Ist das richtig? Ja, also das schauen wir uns schon sehr, sehr aufmerksam an, was dabei passiert. Und die georgische Regierung hatte ja im vergangenen Jahr zugesagt, dass dieses Gesetz bedingungslos zurückgezogen wird. Und wir sehen also schon mit einem gewissen Bedauern, dass es jetzt trotz deutlicher öffentlicher und internationaler Reaktionen wieder in Betracht gezogen wird, dieses Gesetz. Also wir wissen ja, dass Georgien sich auf einem Reformweg in Richtung Europäische Union befindet und sich da auch klar zu den gemeinsamen europäischen Werten bekennt damit.
Herr Rinke dazu.
Ja, die Frage würde ich auch gerne ans Auswärtige Amt stellen und vielleicht auch noch mit einer Bewertung, ob der eben erwähnte Reformweg Richtung EU damit eigentlich als beendet gilt.
Also ich kann mich den Ausführungen der stellvertretenden Regierungssprecherin nur anschließen. Also wir haben die Berichte, dass die georgische Regierungspartei nun offenbar doch plant, diesen Gesetzentwurf doch noch durchzusetzen, mit Bedauern, mit Sorge zur Kenntnis genommen. Sie wissen ja, dass es letztes Jahr aufgrund von Protesten Zehntausender Mitglieder der georgischen Zivilgesellschaft zurückgenommen worden ist, die dieses Gesetz ausdrücklich ablehnen und ihre europäischen Ambitionen ausgedrückt haben. Presse- und Medienfreiheit in einer offenen Zivilgesellschaft Kernbestandteile jeder Demokratie und wichtige Voraussetzungen für den EU-Beitrittsprozess. Das weiß auch Georgien. Georgien hat Ende vergangenen Jahres den EU-Kandidatenstatus erhalten und damit eine historische Chance auf den Weg in die EU. Georgien sollte, wie die Regierungssprecherin, stellvertretende Regierungssprecherin es gesagt hat, diesen Weg jetzt weiter entschlossen vorangehen. Und wir als Bundesregierung sind bereit, Georgien auf diesem Weg weiter zu unterstützen.
Wenn ich nochmal nachhaken darf, mir ging es ja gerade um die Konsequenzen. Also wenn jetzt die Regierung tatsächlich daran festhalten will, was bedeutet das dann für den Annäherungskurs an die EU? Wird der dann gestoppt?
Nein, wir sollten jetzt erstmal abwarten, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Dieses Gesetz stand ja schon mal im Raum. Es ist dann nicht umgesetzt worden. Und ich glaube, über mögliche Reaktionen werden wir dann im Kreis unserer EU-Partner beraten. Und im Übrigen kann ich natürlich auch Gesprächen des Bundeskanzlers nicht vorgreifen. Schon gar nicht von meiner Stelle.
Nochmal Georgien, Herr Wolfer.
Ja, Frau Hoffmann, wird das Thema Saakashvili angesprochen? Wird der Kanzler ihn vielleicht auffordern, den Regierungschef, den ehemaligen georgischen Präsidenten freizulassen?
Also so konkret kann ich jetzt tatsächlich nicht auf den Inhalt der Gespräche eingehen. Aber es wird ja danach eine Pressekonferenz geben.
Und das können wir das... Herr Alipour, Entschuldigung, so, auch noch dazu. Ich bin eins, jetzt passt.
Ja, danke, Nick Alipour, Euraktiv. Falls ich das verpasst habe, tut es mir leid. Aber können Sie vielleicht noch mal darauf eingehen, was der Hintergrund dieses Gespräches ist? Also warum das stattfindet und ob das vielleicht sogar im Zusammenhang steht mit den Entwicklungen in Georgien?
Das ist der Antrittsbesuch des georgischen Ministerpräsidenten.
Dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen. Jetzt habe ich noch die Reise des Vizekanzlers nach Paris. Herr Lohse, ich habe nur Reise verstanden vorhin bei Ihnen. Das ging darum? Nein. Gut, also die Reise provoziert keine weiteren Fragen. Dann machen wir mit einer anderen Reise weiter.
Hoffmann, ich frage mich nur gerade, ob der...
Moment, ich sehe, ich hatte ein anderes Mikrofon so. Im Blick, jetzt aber.
Ob der Samstag auch noch in die Vorschau mit reingehört, wo der Kanzler ja am kommenden Samstag nach einer längeren China-Reise aufbricht. Können Sie uns da schon ein bisschen was zu sagen? Und gibt es da ein Briefing nochmal, dann wissen Sie schon, wann das sein wird.
Also ich kann bestätigen, dass intensiv an einer Reise des Bundeskanzlers nach China gearbeitet wird und eine Ankündigung zeitgerecht kommen wird. Dann können wir auch belastbar etwas mehr zum Programm sagen und ein Hintergrundbriefing ist auch geplant unter zwei.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Frau Schröder zu China.
Ja, es gibt ja trotzdem schon viele Informationen jetzt zu der China-Reise. Können Sie denn bestätigen, dass er von drei Ministern oder Ministerinnen begleitet wird? Also es war da die Rede von Frau Lemke, Herr Özdemir und Herr Wissing.
Also ich würde das lieber alles zusammenhalten und dann zu dem Zeitpunkt, wo wir zeitgerecht und zeitnah diese Reise dann ankündigen, auch die Einzelheiten. Das will ich jetzt nicht vorziehen, da irgendwie Einzelheiten jetzt schon anzukündigen. Das machen wir alles dann.
Aber an den Daten hat sich nichts geändert, als die neulich kommuniziert
haben. Ich habe ja noch gar nicht über Daten gesprochen. Insofern kann ich auch nicht über eine Änderung von Daten sprechen.
Herr Rinke.
Ja, aber direkt da anknüpfen. Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, warum es in dem Fall nicht möglich ist, das wie üblich am Freitag der Vorwürfe anzukündigen. Und Sie hatten ja einen Hintergrund erwähnt, der dann stattfinden könnte. Wann wäre das denn?
Ich würde jetzt einfach gerne das mal bei dem belassen, was ich gesagt habe. Wir kündigen das zeitgerecht an und sind daran, intensiv daran, das vorzubereiten.
Liegt es daran, dass die Reise noch wackeln kann?
Also ich habe ja hier gesagt, wir können dann, wenn wir das zeitnah, zeitgerecht ankündigen, auch belastbar mehr zum Programm sagen. Und da das gibt ja vielleicht schon einen gewissen Hinweis dazu, warum wir jetzt im Moment nicht mehr dazu sagen.
Herr Steiner?
Ja, ich wollte Frau Hoffmann nur ganz kurz die Möglichkeit geben, wenn sie möchte, vielleicht dann doch mal kurz unter zwei oder unter drei zu gehen.
Also ich könnte Ihnen jetzt unter...
Sie müssen mir das dann vorher noch sagen.
Ja, ich war nur, ob ich das... Ich könnte Ihnen unter drei sagen, wann vermutlich dieses Hintergrundbriefing stattfindet. Aber das ist wirklich nur ein Halbsatz.
So, Dankeschön. Sehr gut. Gut, dann haben wir das eigentlich alles. So, dann habe ich das Thema, was mir relativ stark genannt wurde, war die noch eine Kinder, eine Russland. Hm? Zu den Terminen noch eine Frage, Herr Scholkwa.
Ja, Herr Hoffmann, irgendwie ist mir nicht so ganz klar, der Termin am Donnerstagabend, diese Mali-Geschichte, da sollten ja Vertreter aller Verfassungsorgane dabei sein. Soll jetzt, verstehe ich das richtig, dass Mali der Anlass ist für eine neue Zeitenwende-Rede oder sowas in dieser Art?
Der Rede des Bundeskanzlers will ich jetzt hier nicht vorgreifen, aber es geht, davon würde ich ganz fest ausgehen, dass es darum geht, den Einsatz der Bundeswehr und der Soldaten in Mali, das waren ja 20.000, glaube ich, Soldaten, die sich an diesem sehr langjährigen Einsatz auch beteiligt haben, das zu würdigen. Und deshalb wird der Bundeskanzler dort eine Rede halten.
Aber nicht ein klein wenig ergänzen?
Ja. Unbedingt.
So. Genau, also tatsächlich werden Ihnen in diesen Minuten auch die Einladungen zu diesem Event zukommen. Da stehen auch die Details drin. Es handelt sich tatsächlich um den klassischen Abschlussappell eines Einsatzes. Und da ist es traditionell so, dass alle Verfassungsorgane vertreten sind. Und wir freuen uns, dass der Bundeskanzler auch eine Rede hält. Es geht darum, diesen Einsatz der Menschen, die dort waren, zu würdigen.
Gibt es dazu weitere Fragen? Das hatte ich in der Tat vergessen, auch aufzuzählen. Das scheint mir nicht der Fall. Dann würde ich jetzt mit Kindergrundsicherung weitermachen und Frau Abbas, weil das hier am häufigsten genannt wurde.
So, welches?
Entschuldigung, ja, ich habe es falsch zugeordnet.
Ja, wenn Sie soweit. Sie sind soweit.
Alle aufnahmebereit.
Ja. Jetzt. Ja, Sie hatten ja Zahlen zu den oder beziehungsweise nähere Informationen zu den 5.000 neuen Stellen nachgereicht. Unter anderem hatten Sie gesagt, dass sich das auf eine Berechnung der Bundesagentur für Arbeit und aus Ihrem Hause bezieht. Ich wollte mal fragen, wie viele Stellen sind denn aktuell für Familienserviceleistungen gebunden? Also damit man diese Zahl ins Verhältnis setzen kann, wieso es denn jetzt noch 5.000 neue Stellen dafür braucht? Vielleicht können Sie das erklären. Und Zusatz, warum braucht es 5.000 neue Stellen, wenn Sie Bürokratie abbauen möchten? Also wenn wir Strukturen vereinfachen und digitalisieren möchten, erschließt sich, sag ich mal, dem Bürger nicht, also mir erschließt sich das zumindest mal nicht, warum es dann 5.000 neue Stellen braucht. Vielleicht können Sie das erklären.
Vielleicht kann ich einmal kurz die Gelegenheit ergreifen, noch mal etwas Grundsätzliches zur Kindergrundsicherung und dem Gesetzentwurf sagen. Wir sind ja hier in der Regierungspressekonferenz und es handelt sich hier um einen Gesetzentwurf, den das Kabinett ja bereits im vergangenen September gemeinsam verabschiedet hat. Und der Gesetzentwurf ist jetzt im parlamentarischen Verfahren, also Änderungen obliegen jetzt im Moment dem Parlament. Und der Gesetzentwurf drückt ja eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag aus. Diese Regierung hat sich die Bekämpfung von Kinderarmut und das Stärken von Familien auf die Fahnen geschrieben. Und das ist das, was mit der Kindergrundsicherung erreicht werden wird. Soweit vielleicht noch mal zur allgemeinen Einführung von meiner Seite.
Ja, aber diese 5.000 Stellen sind ja Teil des Kabinettsbeschlusses. Das hat ja das Familienministerium schon gesagt. Das heißt, darüber können wir ja diskutieren. Das ist ja der Vorschlag.
Ja, die Diskussion läuft ja jetzt im Prinzip im parlamentarischen Raum, weil dort das Verfahren jetzt ist. Wir sind, genau, die Bundesregierung hat ja den Beschluss bereits gefasst.
Genau, aber das interessiert die Menschen da draußen ja, deswegen kann die Bundesregierung das ja auch kommentieren und vielleicht den Menschen erklären, oder nicht? Das Familienministerium zum Beispiel.
Ja, danke schön, Frau Abbas. Lassen Sie mich gerne noch mal darauf hinweisen, dass es sich hierbei um keine neue Zahl handelt, sondern dass diese Zahl der Erfüllungsaufwand ist, den die Bundesagentur für Arbeit genannt hat, um das Reformvorhaben umzusetzen. Das ist aus der Stellungnahme hervorgegangen, die in der Anhörung im Bundestag am 13. November vorgetragen wurde. Genau, und den die Höhe des Bedarfs sozusagen, da also schauen Sie am besten noch einmal in die Stellungnahme, wo das eben aufgeschlüsselt wird. Und darüber hinaus möchte ich gerne auch nochmal sozusagen mich der stellvertretenden Regierungssprecherin anschließen und gerne auch nochmal darauf hinweisen, was wir mit der Reform der Kindergrundsicherung erreichen möchten. Wir wollen es zukünftig einfacher machen für die Bürgerinnen und Bürger. Familien mit Anspruch auf zusätzliche Unterstützung sollen die Leistungen erhalten, die ihnen zustehen. Denn wir wollen nicht hinnehmen, dass ein großer Teil der Kinder in solchen Familien unter der Armutsgrenze lebt. Dafür bietet die Kindergrundsicherung den Familien mehr Service und eine bessere Leistung. Die Bundesregierung hat einen gemeinsamen Gesetzentwurf beschlossen und den haben wir, das Bundesfamilienministerium, wie vereinbart vorgelegt. Deutlich mehr Kinder als bisher sollen die ihnen zustehenden Leistungen auch erhalten, denn aktuell wird nur ein Bruchteil der armutsgefährdeten Kinder erreicht. Und diese versteckte Armut abzubauen, ist eine zentrale Aufgabe der Kindergrundsicherung. Und Teil davon ist eben auch, Teil oder ein Ziel der Reform ist eine möglichst schlanke Verwaltung, auch durch Digitalisierung, die den Zugang zu Leistungen für die Familien dann einfacher macht.
Wieso kann man bestehende Ressourcen dafür nicht nutzen? Oder selbst wenn man die nutzt, braucht man dann trotzdem 5000 neue Stellen?
Was die Stellenzahl angeht, bitte ich Sie erneut darum, noch einmal in die Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit zu schauen. Dort wird es auch.
Genau, aber das müssen
jetzt,
Sie
Moment,
als
jetzt, also wir haben ja hier die Regelung, Ordnung. Eine Frage, eine Nachfrage. Ja, ja. So, das ist jetzt schon relativ weit ausgeschöpft. Ja. Jetzt geht's weiter mit Herrn Prokraka. Und dann habe ich Herrn Jung, Herrn Jessen und Herrn Stein auf die Liste. Und dann setze ich Sie ganz gerne auch wieder drauf.
Ja, bitte besten schön. Dank, dass wir das Thema hier besprechen können. Ich bin ein bisschen irritiert, dass das jetzt versucht wird, ein bisschen ein Stück weit zu delegitimieren, weil wir hier, glaube ich, regelmäßig über Dinge besprechen, die schon im Kabinett waren. Wenn sie eine in der Öffentlichkeit diskutiert werden, so wie das jetzt auch ist. Deswegen danke, dass die Möglichkeit nochmal besteht, auch zu fragen. Frau Berg, inwiefern spiegeln Ihnen denn die Kommunen? Denn die sind dort auf dieser Ebene, wird ja letztlich darüber wird das Ganze stattfinden, letztlich, was Sie da vorhaben mit der Kindergrundsicherung. Inwiefern spiegeln Ihnen die Kommunen, dass ein erhöhter Personalaufwand nötig ist, um eine Kindergrundsicherung sicherzustellen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wie Sie wissen, ist der Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren und diese Fragen werden eben von den Abgeordneten im Bundestag gerade behandelt. Deswegen kann ich mich dazu gerade weiter nicht einlassen.
Keine Nachfrage, dann habe ich Herrn Jung dazu.
Ja, eine Verständnisfrage, entweder an Frau Berg oder ans BMAS. Die Kritik ist ja jetzt, dass die 5000 neuen Stellen geschaffen werden für die Kindergrundsicherung. Wäre denn dieses Projekt auch ohne die neuen Stellen umsetzbar? Ich verstehe Sie ja so, dass die Bundesagentur, dass das Familienministerium sagt, die braucht es. Können Sie das nochmal bestätigen? Und Herr Keller, hat Herr Linder diesem Gesetzesentwurf, wo die 5000 neuen Stellen ja enthalten waren, vor ein paar Monaten zugestimmt?
Jetzt erstmal.
Ich kann mich da nur wiederholen, dass die Bundesagentur für Arbeit diese Zahl als Erfüllungsaufwand genannt hat, um das Reformvorhaben umzusetzen und alles Weitere sozusagen ist jetzt Teil der Gespräche des parlamentarischen Verfahrens.
Ja, aber Sie unterstützen diesen Erfüllungsaufwand aus Sicht der Agentur? Das oder verstecken Sie sich dann da jetzt?
Ich verstecke mich sozusagen nicht, sondern ich kann Ihnen nur das sagen, was ich Ihnen dazu zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann.
Das Finanzministerium, Herr Keller, war noch angesprochen.
Genau. Ich kann dazu ergänzen, dass das gesamte Kabinett einem Gesetzesentwurf zugestimmt hat, in dem sich auch ein Passus findet, dass die Entwicklung der Verwaltungskosten im weiteren Verfahren zu prüfen und plausibel nachzuweisen ist und im Rahmen der weiteren Umsetzung auch darauf hinzuwirken ist, dass die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung des Verwaltungsaufwands und die Verwaltungskosten reduziert werden.
Aber die 5000 standen ja in dem Gesetzesentwurf drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Dem hat er zugestimmt.
Und inklusive des Passus, den ich gerade genannt habe.
Herr Jessen.
Frage an Frau Berg. Ist aus Ihrer Sicht die genannte Zahl von 750 Millionen Verwaltungsmehraufwand bei der genannten Stellenzahl korrekt?
Dazu kann ich gerade keine Einschätzung geben.
Ja, die Zahl ist doch aber enorm. Sie müssen doch auch Berechnungen haben, wie viel Mehraufwand diese neuen Stellen bedeuten würden. Könnten Sie denn bitte nachliefern? Und könnten Sie dann auch nachliefern, welchen Anteil dieser Mehraufwand an den Gesamtaufwendungen für die Kindergrundsicherung hat? Nach den bisher veröffentlichten Zahlen wäre das mehr als ein Drittel. Wäre das angemessen?
Okay, ich schaue, ob ich Ihnen dazu was nachliefern kann und mache das dann.
Danke.
Dankeschön. Herr Steiner hatte sich noch gemeldet zu dem Thema.
Ja, denn da schließen sich natürlich noch ein paar Fragen an. Vor allem eine, denn in der Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit, die Sie ja eben auch noch mal erwähnt hatten, wo es um 5.355 Vollzeitäquivalente geht, da wurde unter anderem mitgeschrieben, ein kleinerer Teil des Personals, 1.650 Vollzeitäquivalente, wurde bereits in den Haushalt 2024 eingebracht, um eine Grundlage für die Personalisierung und Qualifizierung zu schaffen. Da würde ich gerne wissen, ob das denn so auch mit dem Haushalt 2024 beschlossen wurde und jetzt 1.650 Menschen für die Familienkasse, den zukünftigen Familienservice, jetzt qualifiziert werden. Das müsste eigentlich BMF, BMS oder BMFSFJ wissen. Ich weiß es leider nicht genau.
Das bezieht sich ja wahrscheinlich auf den Einzelplan, vermute ich. Oder
haushaltskundig ist ja meistens BMF.
Vielleicht kann das BMF helfen, wer das beantworten kann. Das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt.
Also ich kann dazu an der Stelle nur ergänzen, ist gilt ja das Ressortprinzip. Das BMF macht ja nicht den gesamten Haushalt. Deswegen kann ich da an der Stelle nicht ergänzen.
Dann wären die anderen beiden Ressorts diejenigen, die es wissen müssten, eins von beiden, BMAS oder BMFSFJ. Und wenn es jetzt hier keiner weiß, nehme ich auch gerne Nachlieferungen dazu.
Also ich kann zur Personalplanung für die geplante Kindergrundsicherung nichts sagen. Das müsste das federführende Ministerium machen.
Ja, ich muss gestehen, dass ich die Zahl gerade nicht dabei habe, ob das eingestellt ist im Haushalt oder nicht. Bitte ich um Nachsicht.
Und ich um Nachlieferung.
Das lässt sich ja vielleicht noch klären. Dann habe ich Frau Anders noch mal.
Ja, weil meine Frage eben nicht beantwortet worden war. Wie viele Stellen sind denn aktuell mit der Auszahlung von Familienleistungen in Deutschland befasst? Können Sie dazu was sagen oder müsste ich dazu die Bundesagentur für Arbeit fragen?
Letzteres tatsächlich. Okay.
Aber Sie haben auch keine Schätzung, weil Sie sich ja auch auf diese 5.000 Stellen beziehen, muss man die ja irgendwie auch einordnen bzw. in Relation setzen können.
Ich habe hier gerade keine Zahlen, nach denen Sie fragen.
Könnten Sie das auch nachreichen? Oder?
Ich kann schauen, ob wir dafür zuständig sind, sozusagen für den Teil Ihrer Frage. Und wenn, dann kann ich das auch nachreichen.
Alles klar, danke.
Die BA hängt ja am Sozialministerium. Da steht im Sozialministerium vielleicht.
Das ist richtig, aber insofern es die Familienservice betrifft, ist es.
Okay, gut. Dann Herr Steiner nochmal.
Ja, also nur ganz kurz. Also momentan aber gibt es ja den Familienservice in der Form noch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es ja das entsprechende Gesetz auch noch gar nicht gibt. Das heißt, momentan sind wir immer noch im Bereich der Familienkasse, die etwa 5.000 Mitarbeiter hat. Also es geht um eine Verdopplung laut Bundesagentur für Arbeit. Daher auch die Frage, ob jetzt bei Ihnen nicht eigentlich auch die Antwort liegt auf diese Fortbildungsmaßnahmen, denn die würden ja momentan wahrscheinlich dann aus Ihrem Haushalt bestritten werden müssen, oder?
Müsste ich nachliefern, kann ich nicht sagen.
Danke.
Also, Herr Jung nochmal.
Ich drehe die Frage mal um, weil ja die millionenfache Kinderarmut im Land staatliches Versagen ist. Können Sie beziffern oder sagen, wie viel Minderaufwand der Grund für die Kinderarmut in Deutschland ist?
Das müsste ich nachliefern.
Frau Berg, haben Sie da Zahlen?
Frau Hoffmann vielleicht?
Ich habe keine Zahlen mehr.
Dann erwarte ich eine Nachlieferung.
Können Sie noch einmal genau sagen, was für eine Zahl Sie meinen, bitte?
Die Kinderarmut in Deutschland ist staatliches Versagen. Also der Staat gibt zu wenig Geld aus, darum gibt es Kinderarmut. Können Sie den Minderaufwand, der Grund für diese Kinderarmut ist, beziffern?
Also ich kann Ihnen sagen, dass wir mit der Kindergrundsicherung, wenn wir sie einführen und wenn sie auch in der Höhe dann in Anspruch genommen wird, dass wir damit dann bis zu 5,6 Millionen Kinder und Jugendliche erreichen werden.
Das ist aber eine ganz andere Antwort auf meine Frage. Also niemand hat, selbst die Ministerin hat nie behauptet, dass die Kinderarmut jetzt weggeht, wenn die Kindergrundsicherung kommt.
Das Danke. Ist das, was ich Ihnen gerade dazu sagen kann. Das
ist aber eine andere Antwort.
Herr Jessen.
Frau Berg, Ihr Ministerium begründet diese neue Struktur ja damit, dass Verwaltungsaufwand sozusagen, den im Moment die Bürgerinnen und Bürger zu tragen haben, indem sie bei der Antragstellung von Pontius bis Pilatus laufen müssen, dass dieser Verwaltungsaufwand zur Realisierung des Anspruchs nun auf die staatliche Ebene verlagert wird. Können Sie in irgendeiner Weise beziffern, wie diese Entlastung der Bürger von Bürokratie, die Sie als Bürger zu leisten haben, aussieht? Um das den Mehrkosten gegenüberstellen zu können.
Ja, danke, Herr Jessen. Ich muss dabei bleiben. Wir haben den geeinten Gesetzesentwurf und dieser wird jetzt weiter beraten und da kann ich jetzt nicht vorgreifen. Sie können nachlesen, was im Gesetzesentwurf steht und jetzt sozusagen geht es dann hoffentlich auch bald weiter.
Ja, ich frage deswegen, weil das ja im Gesetzentwurf diese Entlastung als solche nicht quantifiziert ist. Eine konkrete Frage noch, zu welchem Zeitpunkt geht nach Ihrer Auffassung die Kindergrundsicherung realistisch an den Start? Denken Sie, dass Sie das geplante Datum 1.1.25 halten können? Das wird ja bestritten, unter anderem von der Bundesagentur für Arbeit.
Also der Zeitplan der Einführung der Kindergrundsicherung, die genaue Ausgestaltung ist Gegenstand der Arbeit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
Frau Abbas, nochmal, ja.
Darf ich noch eine Frage dazu stellen? Wie viele Anträge werden Familien denn künftig stellen müssen, um alle Leistungen, auf die sie Anspruch hätten, durch die neue Kindergrundsicherung beziehen zu können? Also wird das für jede Leistung ein Antrag sein oder wird das ein Antrag sein? Inwieweit ist da mit Vereinfachung für die Familien zu rechnen?
Die Kindergrundsicherung soll den Familien mehr Service und eine bessere Leistung bieten. Da kann ich mich wiederholen. Und deutlich mehr Kinder als bisher sollen die ihnen zustehenden Leistungen auch erhalten. Ziel der Reform ist eine möglichst schlanke Verwaltung, die den Zugang zu den Leistungen einfacher macht. Und die Länder und Kommunen werden dabei auch entlastet.
Aber wie genau sieht das aus im Alltag der Menschen? Werden die angeschrieben künftig von dem Familienservice? Werden die angerufen, benachrichtigt, dass ihnen das zusteht? Oder müssen sie noch also von sich aus die Initiative ergreifen, den Antrag stellen? Und wird das ein Antrag sein? Oder müssen sie nach wie vor für jeden einzelnen Antrag, also für jede Leistung, die sie haben können, einen Antrag stellen?
Mhm. Die Ausentwicklung des digitalen Antrags- und Datenabrufverfahrens, die Anpassung der betroffenen IT-Fachverfahren und die Programmierung des sogenannten Kindergrundsicherungschecks bereiten gerade die Bundesagentur für Arbeit vor. Wie das Angebot dann in seiner endgültigen Form aussehen wird, das hängt auch vom Fortgang des parlamentarischen Verfahrens ab. Mit dem Kindergrundsicherungscheck, das kann ich Ihnen auch noch einmal erläutern, prüft dann der Familienservice, ob Familien Anspruch auf den Kinderzusatzbetrag haben könnten. Ist das der Fall, dann informiert der Familienservice proaktiv die Eltern und bietet sie an, sie zu beraten. Hierbei kann der Familienservice anhand der Daten, die digital vorliegen, eine Vorprüfung der Einkommenssituation und der Bedarfe der Familiengemeinschaft vornehmen. Und die Voraussetzung ist aber, dass die Familien die Durchführung des Checks wünschen. Und dieses Angebot, also der Kindergrundsicherungscheck, sollen alle Kindergarantiebetragbeziehenden automatisch erhalten. Und dann wollen wir den Check in einem bestimmten Zeitraum immer automatisch wiederholen, dass sozusagen auch neue Personen in den Loop kommen.
Okay, danke.
Ich würde jetzt gerne das Thema verlassen und zum Nahen Osten kommen. Die Frage ist, wer jetzt noch zu diesem Thema Fragen hat. Ich habe nämlich noch eine relativ lange Liste von Fragenden. Herr Becker, war das auch dazu jetzt noch? Und Herr Jung auch noch? Herr Becker? Moment, ich bin hier.
Ich habe noch eben eine Frage, was Frau Berg eben sagte. Das heißt also, ich werde beispielsweise angerufen und gesagt, Mensch, wir haben bei dir was gefunden, du könntest Zuschlag von Kindergeld nochmal bekommen, etc. Also man wird proaktiv von diesen 5.000 Stellen, die zusätzlich geschaffen werden, angerufen oder kontaktiert und es wird gesagt, du hast Anspruch auf etwas, das können wir mal checken. Ist das so der Weg? Und zweitens ist, hat bei irgendeinem Mitarbeiter im Bundesfamilienministerium es einmal Klick gemacht oder ist da so eine Widerspruchsschranke aufgegangen, als sie gesagt haben, wir wollen immer mehr Digitalisierung, aber wir brauchen 5.000 neue Stellen. Gab es da irgendwie mal so ein Pling-Moment im Ministerium oder wird das einfach so hingenommen nach dem Motto, passt schon? Weil der Kollege Keller sagte eben ja auch, die Digitalisierung soll ja voranschreiten da. Und das verbinde ich nicht automatisch mit 5.000 neuen Stellen. Oder bin ich da von gestern oder von übermorgen?
Das kann ich jetzt nicht bewerten. Die Ausentwicklung des digitalen Antrags- und Datenabrufverfahrens und die Programmierung des Checks bereiten gerade die Bundesagentur für Arbeit vor.
Okay, dann würde ich jetzt Frau Hoffmann das Wort geben, weil sie eine Nachlieferung schon hat sozusagen.
Genau, also ich glaube, Herr Rinke hatte gefragt wegen Russwurm-Teilnahme. Na, das genau, also mein CVD weist mich darauf hin, dass ich ja von Präsidenten und Hauptgeschäftsführern gesprochen hatte. Da wäre Herr Russwurm ja mit gemeint. Tatsächlich ist Veranstalter des Treffens sind die Verbände, der Kanzler ist eingeladen. Und man geht aber im Grunde davon aus, dass Herr Russwurm auch da sein wird. Aber ganz genau wüssten das dann die Verbände.
Gut, dann habe ich Herrn Pokraka zum, nein, Frau Brady habe ich jetzt erstmal zum Thema Israel.
Ja, Frau Hoffmann, mehrere Länder überlegen gerade oder haben mittlerweile schon entschieden, die also ihre Waffenlieferungen an Israel einzustellen. Unter welchen Umständen würde die Bundesregierung einen ähnlichen Schritt überlegen?
Es ist ja so, dass Waffenexporte immer Einzelfallentscheidungen sind. Und das gilt auch in diesem Fall. Also das wird im einzelnen Fall unter Berücksichtigung von politischen, sicherheitspolitischen, aber auch menschenrechtlichen Fragen jeweils entschieden und bewertet.
Nachfrage, wenn ich
noch? Ja, Sie haben noch das Mikro.
Macht die Bundesregierung sich mittlerweile Gedanken, dass die Waffenlieferungen eventuell als Beihilfe zum Kriegsverbrechen gelten könnten?
Ich würde dem, was ich da jetzt gesagt habe, nichts hinzufügen wollen. Also die Bundesregierung prüft jeden Waffenexport einzeln und berücksichtigt dabei eine Reihe von Faktoren. Dazu gehören auch die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht.
Danke.
So, Herr Prokraka, so jetzt habe ich es aber. Hat sich erledigt? Okay. Dann geht es mit Ihnen weiter.
Min ARD Hauptstadtstudio. Es geht um das Verfahren, das am Montag in Den Haag startet. Da geht es ja gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord. Da würde ich gerne wissen, die Bundesregierung, wie sie auf diesen Tag blickt, auf dieses Verfahren und mit welcher Begründung Deutschland auf diesen Vorwurf reagieren wird.
Okay.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind da gelassen und wir werden unsere Rechtsauffassung vor dem Gericht darlegen. Wie Sie wissen, findet die mündliche Verhandlung über den Antrag Nicaraguas auf einstweiligen Rechtsschutz am Montag und Dienstag statt. Dem kann ich hier inhaltlich nicht vorgreifen, aber lassen Sie mich bereits jetzt sagen, dass wir die Vorwürfe Nicaraguas zurückweisen. Deutschland hat weder die Völkermordkonvention noch das humanitäre Völkerrecht verletzt und das werden wir auch vor dem Internationalen Gerichtshof ausführlich darlegen.
Nachfrage, also Sie können mir jetzt noch gar keine Inhalte machen, also Sie sehen das gelassen, können Sie die Begründung einfach noch mal ein bisschen konkreter sagen, also ohne jetzt genau auf die Inhalte einzugehen, mit welcher Gelassenheit können Sie die einfach ein bisschen genauer darlegen?
Sie können sich vorstellen, dass wir, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen in unserer Völkerrechtsabteilung intensiv auf das Verfahren vorbereitet haben. Die Prozessbevollmächtigte der Bundesregierung in dem Verfahren ist die Völkerrechtsberaterin des Auswärtigen Amt und die Leiterin unserer Rechtsabteilung. Sie arbeitet in einem Prozessteam zusammen, zu dem erfahrene Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler aus Deutschland, Großbritannien und Italien gehören. Und das, was ich dazu zu sagen hatte, inhaltlich habe ich gesagt, und die genauen Plädoyers werden dann von Nicaragua am Montag erfolgen und von unserer Seite am Dienstag. Und aus prozesstaktischen Gründen und auch aus Respekt vor dem Gericht kann ich mich hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher einlassen. Allerdings habe ich ja schon gesagt, dass wir die Vorwürfe Nicaraguas zurückweisen. Und möchte noch einmal klarstellen, dass wir weder die Völkermordkonvention noch das humanitäre Völkerrecht verletzt haben. Und das werden wir dem Gericht auch überzeugend darlegen.
Jetzt habe ich Herrn Tufuknia zu dem Thema.
Herr Fischer, ich möchte mal die Frage der britischen Kollegin aufgreifen über Waffenverbot nach Israel. Der UN-Menschenrechtsrat hat ja heute eine Resolution verabschiedet, die sich genau dafür auch ausspricht. Da hätte ich bitte eine Stellungnahme dazu. Und es gibt weiterhin scharfe Kritik an Hilfsorganisationen, was den Angriff Israels auf World Center Kitchen angeht. Nun hat World Center Kitchen und Ärzte ohne Grenze beide Israel beschuldigt, dass dieses ein absichtlicher Angriff war und auch eine internationale Untersuchung gefordert. Da hätte ich wieder auch Ihre Stellungnahme dazu.
Also dröseln wir das mal auf, es sind ja mehrere Fragen in einem. Zum einen, vor dem Menschenrechtspaket laufen die Abstimmungen zu diesem sogenannten Palästinenserpaket gerade. Sie haben recht, heute Morgen hat der Menschenrechtsrat die sogenannte Accountability-Resolution angenommen. Diese, das wissen Sie, enthält für uns nicht tragbare Sprache und Vorwürfe gegen Israel, die wir so nicht teilen. Deswegen haben wir auch gegen diese Resolution gestimmt, wie Sie ja auch bei der öffentlichen Abstimmung sehen konnten. Was die Frage eines Waffenembargos angeht, die in der Accountability-Resolution angesprochen wird, ist es wie folgt: Waffenembargos können in den Vereinten Nationen nur der UN-Sicherheitsrat unter Kapitel 7 der UN-Charta verhängen. Deshalb haben wir, und ich hatte ja schon ausgeführt, wir haben aus verschiedenen substanziellen Gründen mit Nein gestimmt. Und dazu aber zu diesen Gründen, weswegen wir mit Nein gestimmt haben, gehört eben auch der Passus, der Staaten aufruft, von Waffenexporten nach Israel abzusehen. Denn die Formulierung, wie sie in dem Text ist, insinuiert, dass entsprechende Waffen in Gaza zu Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen verwendet werden. Wir nehmen aber nichtsdestotrotz die Resolution zur Kenntnis.
Der zweite Teil meiner Frage.
Der zweite Teil Ihrer Frage. Ich habe mich ja, glaube ich, am Mittwoch sehr, sehr klar zu dem Angriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von World Central Kitchen geäußert. Die israelische Seite hat eine rasche Aufklärung zugesagt. Und wie ich höre, liegt der Untersuchungsbericht derzeit bei Premierminister Netanyahu und soll dann veröffentlicht werden. Und sozusagen, dem will ich jetzt erstmal nicht vorgreifen, aber die geschilderten Abläufe des Angriffs auf World Central Kitchen, dass es nämlich nicht nur einen, sondern mehrere Angriffe auf die Fahrzeuge der Organisation gegeben haben, werfen ein wirklich schlechtes Licht auf das Vorgehen der israelischen Armee in diesem Fall.
Das heißt, Sie sehen hier kein vorsätzliches Vorgehen und Sie lehnen auch eine internationale Untersuchung ab. Habe ich das richtig verstanden?
Wir warten jetzt erst einmal die israelische Untersuchung ab und warten ab, zu welchem Ergebnis die kommt. Vielleicht beantwortet die ja schon einige Ihrer Fragen und auf der Grundlage sehen wir dann weiter.
Ich mache mal einen kleinen Zwischenstand. Ich habe jetzt hierzu Herrn Jung, die Kollegin dort. Frau Pauli habe ich auch zu diesem Thema? Okay, gut. Dazu Herrn Rinke habe ich auch, Herrn Jessen habe ich auch. Dann habe ich darüber hinaus aber noch Herrn Pappas, Herrn Pokraka und Herrn Alipur zu anderen Themen. Das können wir vielleicht mal ein bisschen bei Frage und Antworten berücksichtigen, in dem Zeitplan. Und dann habe ich noch, falls es noch Fragen an das BMZ gibt, würde ich mal bitten, sich jetzt zu melden, weil es da einen pünktlichen Abflug geben wird. Gut. Herr Jung.
Ich wollte mal zu den Waffenlieferungen in Israel kommen.
ich weiß nicht, ob Frau Hoffmann oder Frau Herr Fischer oder Frau Spoh die richtigen Ansprechpartner sind. Welche, können Sie mal erläutern, welche Bedingungen dann an die deutschen Lieferungen an Israel geknüpft sind? Also wir haben ja jetzt den Fakt, dass Israel sich nicht an die Resolution des UN-Sicherheitsrats hält. Das ist eine faktische Bruch mit dem Völkerrecht. Ist das immer noch vereinbar mit den Waffenlieferungen?
Also wenn ich noch mal antworten darf, dann kann ich nur das sagen, was ist ja praktisch dieselbe Frage, die die Kollegin schon zweimal gestellt hat. Und es ist halt so, dass die Rüstungsexporte zum einen nicht öffentlich entschieden werden und beraten werden und dass das nach sorgfältiger Prüfung im Einzelfall geschieht unter Berücksichtigung aller Argumente, aller Fakten, die dabei eine Rolle spielen.
Frau Hoffmann, Sie wissen, dass ich das nicht gefragt habe. Ich habe gefragt, welche Bedingungen an die Lieferung geknüpft sind und was insbesondere jetzt der Bruch, der völkerrechtliche Bruch Israels anhand der UN-Resolution des UN-Sicherheitsrats für Konsequenzen hat. Und Frau Spoh, wir warten immer noch auf den Rüstungsexportbericht für das erste Quartal diesen Jahres. Wo bleibt der?
Ich habe Ihnen daraufhin erklärt, wie bei uns das Verfahren ist. Und von Bedingungen ist darin nicht die Rede, sondern das Verfahren ist, wie es ist.
Ihre Frage war nach dem Rüstungsexportbericht? Mit dem Rüstungsexportbericht, wann der kommt. Ach so, das hat sich nicht angeschaltet. Entschuldigung.
Dieser wird zeitnah veröffentlicht. Kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht genau sagen.
Jetzt geht's dort weiter, bitte. Sie, das war ja zu diesem Thema, habe ich so verstanden. Ne?
Ja, ja, Valerie Höhner, SZ-Dossier. Sieht sich die Bundesregierung nach den deutlichen Worten von US-Präsident Biden unter Zugzwang ihrerseits den Druck auf Premierminister Netanyahu nochmal zu erhöhen? Frau Hoffmann, Herr Fischer.
Wir haben ja schon immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig humanitäre Zugänge in Gaza sind, um die wirklich schreckliche Situation dort zu verbessern. Das haben wir auch öffentlich und gegenüber der israelischen Regierung immer wieder betont. Es ist für uns zentral und wichtig, dass sich die humanitäre Situation in Gaza verbessert und dass vor allen Dingen Zugänge für humanitäre Güter und humanitäre Hilfe eröffnet werden. Wir gehen ja davon aus, dass mindestens ein Äquivalent von 500 Lastwagen dafür erforderlich ist, um eine minimale Versorgung zumindest sicherstellen zu können und den humanitären Mindestbedarf zu decken. Insofern begrüßen wir jetzt, dass die israelische Regierung angekündigt hat, dass mehr Hilfe in den Gazastreifen kommen soll. Also die geplante Öffnung des Hafens Ashdod und des Grenzübergangs Erez im Norden Gazas. Das ist wichtig und entscheidend ist, dass eben mindestens diese 500 Lastwagen-Äquivalente tatsächlich Zugang bekommen und die Hilfe massiv ausgeweitet wird.
Kurze Nachfrage, wie ist denn Ihr Zeitplan? Also wann würden Sie nochmal den Druck erhöhen?
Wir äußern das ständig und werden das auch weiterhin tun. Da gibt es keinen Stundenplan, sondern immer wieder, und das haben wir ja wirklich in den letzten Wochen immer wieder getan, in den direkten Gesprächen, vertraulich, hinter verschlossenen Türen, aber auch öffentlich, werden wir das Notwendige dazu sagen.
Wenn ich vielleicht ergänzen darf, die Außenministerin war jetzt 7-mal in der Region und die Frage des humanitären Zugangs und der humanitären Versorgung war da immer ein ganz, ganz zentrales Thema in ihren Gesprächen mit dem israelischen Außenminister, aber auch mit ihren anderen Gesprächspartnern, mit dem israelischen Premierminister. Der Bundeskanzler war vor kurzem in der Region. Also wir haben alle gemeinsam darauf hingearbeitet, dass es diese Zugänge gibt. Und dass es sie jetzt gibt und die israelische Regierung oder dass es sie jetzt geben soll und die israelische Regierung angekündigt hat, die Grenzübergänge Erez zu öffnen, den Hafen Ashdod für Hilfslieferungen nach Gaza zu öffnen und auch den jordanischen Korridor weiter auszubauen, ist, das ist wichtig und richtig, aber es ist natürlich auch überfällig. Und deshalb erwarten wir jetzt, dass die Ankündigungen der, dass den Ankündigungen der israelischen Regierung rasch Worte folgen, weil die Leute in Gaza leiden und letztlich jedes Hilfspaket zählt, wie die Ministerin ja heute auch schon zum Ausdruck gebracht wird. Ne? Die Menschen in Gaza brauchen jedes Hilfspaket. Und deshalb erwarten wir, dass die israelische Regierung ihre Ankündigung rasch umsetzt. Und dann hat die Ministerin noch hinzugefügt, keine Ausreden mehr. Und das ist das, was gilt.
Frau Pauli, ich habe die Signale nicht ganz verstanden.
Ja, im Grunde genommen ist die Frage jetzt schon gestellt worden. Das wäre auch meine Frage gewesen zu den. Aber ich hätte für später noch eine Frage, das sage ich dann jetzt.
Zu einem anderen Thema?
Ja.
Okay, verstehe. So, dann habe ich jetzt Herrn Rinke als Nächsten dazu.
Ja, ich muss nochmal auf die Waffenlieferungen in Israel zurückkommen. Frau Hoffmann, heute ist Klage eingereicht worden gegen die Bundesregierung, was die Waffenlieferungen angeht. Ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Berlin. Ich hätte ganz gerne gewusst, zum einen, ob die Bundesregierung diese Klage kennt und zum anderen, ob sie Waffenexporte nach Israel bis zu einer Entscheidung über diesen Eilantrag aussetzt.
Muss ich nachreichen.
Danke. Dann habe ich Herrn Jessen als Nächsten.
Frau Hoffmann, Ihr Hinweis, dass es sich bei Exportgenehmigungen um Einzelfallentscheidungen handelt, ist richtig, aber er ist ja nur die halbe Miete. 2018 hat die Bundesregierung einen generellen Waffenlieferstopp an Saudi-Arabien beschlossen, wegen der politischen Verhältnisse. Das heißt, jenseits der Einzelfallprüfung gibt es auch die Möglichkeit einer generellen Positionierung, auch eines Stopps durch die Bundesregierung. Wann wird die Bundesregierung einen solchen möglichen Stopp im Hinblick auf Waffenlieferungen an Israel diskutieren und entscheiden?
Ich kann dem, was ich dazu bisher gesagt habe, nichts hinzufügen. Ich könnte das nur noch mal wiederholen. Das habe ich ja schon zweimal getan.
Ja, aber Sie haben sozusagen vorhin so getan, als gäbe es nur die Einzelfallentscheidung. Ich habe darauf hingewiesen, dass es daneben das politische Instrument der grundsätzlichen Entscheidung gibt. Und deswegen wäre es schön, wenn Sie da noch nachliefern könnten. Herr Fischer, Sie sagten...
Wir prüfen immer Einzelfall und da gibt es auch nichts nachzuliefern.
Herr Fischer, Sie sagten eben,
Sie die Gedanken der bisschen
ja, Herr Fischer, Sie sagten eben, Sie hoffen, dass der Ankündigung der israelischen Regierung dann auch Worte folgen sollten.
Taten.
Ich glaube, Sie meinten Taten. Wann wird die Tat erfolgen, einer Entscheidung, ob Deutschland die eingefrorenen Zahlungen an UNRWA wieder aufnimmt, die umso dringlicher sind, als ja andere Hilfsorganisationen wie jetzt World Central Kitchen ihre Arbeit einstellen?
Naja, also UNRWA ist ja erstmal für die nächsten Wochen noch auskömmlich ausgestattet. Wenn ich das richtig sehe, reichen die UNRWA-Mittel bis Ende Mai auf jeden Fall. Insofern gibt es da jetzt keinen ganz konkreten Zeitdruck. Deshalb noch einmal, und unsere Position kennen Sie, die Untersuchungsverfahren laufen und im Lichte der Fortschritte werden wir als Bundesregierung in enger Abstimmung mit den anderen Gebern über neue Mittel entscheiden. UNRWA muss dabei deutlich machen, dass die Organisation bereit ist, ihre internen Abläufe zu verbessern, einschließlich der Überprüfungsverfahren. Aber in der Zwischenzeit setzen wir unsere humanitäre Hilfe natürlich fort. Die Außenministerin hat erst letzte Woche weitere 10 Millionen Euro an humanitärer Hilfe angekündigt. Sie werden über Organisationen wie das World Food Program umgesetzt, die weiterhin in Gaza aktiv sind. Und im Übrigen ist es auch so, dass wir ja vor kurzem auch UNRWA-Mittel freigegeben haben für die Tätigkeiten der Organisationen in der Region. Also es gibt ja nur einen temporären Stopp der UNRWA-Zahlung für Gaza. Das heißt, wir haben zum Beispiel Gelder geleistet, damit in Jordanien Kinder weiter zur Schule gehen können oder so.
So, ich habe jetzt noch 5 Wortmeldungen zu anderen Themen und Herr Jung hatte noch eine Frage zu Nahost.
Ja, nochmal ein anderer Aspekt. Ich probiere es mal bei Herrn Fischer. Sie haben wahrscheinlich auch die Berichte zu einem automatischen System für die Zielauswahl des israelischen Militärs in Gaza gesehen. Die Technik basiert auf künstlicher Intelligenz und markiert Menschen, die dann auf einer Tötungsliste landen. Und dadurch seien schon hunderte, wenn nicht tausende Menschen in Gaza getötet worden. Wie bewerten Sie den Einsatz dieses KI-Systems?
Ja, für alle Systeme, die in einer kriegerischen Situation eingesetzt werden, gelten die gleichen Bestimmungen des humanitären Völkerrechts. Sie müssen immer im Einklang damit ausgeübt werden. Das gilt auch für alle Waffenarten, die mit Hilfe von KI ihre Ziele aussuchen beispielsweise. Das heißt, der Einsatz von KI in einem bewaffneten Konflikt unterliegt denselben Regelungen wie alle anderen Waffen. Und dazu gehört unter anderem die Pflicht, streng zwischen militärischen und nicht militärischen Zielen zu unterscheiden und das auch gewährleisten zu können. Das ist eine Grundpflicht des humanitären Völkerrechts.
Ich würde das Thema jetzt wirklich gerne verlassen, weil wir sonst total aus der Zeit laufen. Ist das noch ganz dringend? Dann Herr Rinke und Herr Tufik.
Ein anderer Aspekt, das geht vielleicht auch schnell, Herr Fischer. Es gibt von den Amerikanern und Israelis Berichte, dass sie mit einem iranischen Angriff auf Israel rechnen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob in der Bundesregierung ähnliche Erkenntnisse vorliegen. Und wenn ja, wie könnte man Israel dabei helfen?
Also wir haben ja länger am Mittwoch über dieses Thema geredet. Und ich glaube, von dieser Stelle ist es angesichts der sich weiter entwickelnden Lage in der Region noch einmal von besonderer Bedeutung, dass wir daran erinnern, dass alle Parteien aufgerufen sind, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren. Im Gegenteil, was wir brauchen, ist Deeskalation. Und das gilt mit Blick auf alle Parteien in der gesamten Region.
Die Frage war, wenn ich nur kurz nachfragen darf, haben Sie Erkenntnisse, dass ein iranischer Angriff in näherer Zukunft bevorsteht?
Wie Sie wissen, beteilige ich mich nicht an Spekulationen und zu Geheimdienstinformationen könnte ich Ihnen hier auch keine Auskunft geben, weil die aus guten Gründen geheim sind.
Herr Tufik, ja.
Herr Fischer, Sie betonen immer das humanitäre Völkerrecht. Haben Sie irgendwelche Hinweise, dass Israel sich in den 6 Monaten in Gaza nicht an das humanitäre Völkerrecht gehalten hat?
Unsere Erwartung ist, dass Israel bei jedem seiner Einsätze das humanitäre Völkerrecht wahrt und einhält.
Das war nicht meine Frage.
Das war aber meine Antwort.
Jetzt verlassen wir trotzdem dieses Thema. Und es gibt sicher eine Fortsetzung am Montag. Herr Papas hat das Wort zu einem anderen Thema.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zur Cannabis-Gesetz-Umsetzung, aber das betrifft ja das Verkehrsministerium. Eine zentrale Frage, die bis zuletzt offen blieb, war, welcher Grenzwert von Cannabiskonsum gelten wird für Autofahrer. Die, soviel ich weiß, eine Expertenkommission von Fachleuten schlägt als Grenzwert 3,5 Nanogramm THC. Und meine Frage lautet, wann werden die neuen Grenzwerte festgelegt und angepasst?
Ja, Sie zitieren die Expertenkommission richtig. Zunächst sind wir dem Auftrag des Bundestags nachgekommen und haben eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt, die einen neuen Grenzwert für THC im Straßenverkehr vorgeschlagen hat. Der Vorschlag der Expertenkommission liegt auf dem Tisch. Die Kommission schlägt den Grenzwert von 3,5 Nanogramm pro Milliliter THC im Blutserum vor, was einem konservativen Ansatz entspricht und vom Risiko her mit einem Blutalkoholgehalt von 0,2 Promille vergleichbar ist. Wir warten jetzt ab, wie sich der Bundestag dazu positioniert, bei dem wir auch das weitere Verfahren sehen.
Haben Sie einen Zeithorizont für dieses Verfahren und was wird dann für die alten Fälle gelten? Wird dann eine Amnestie gelten?
Solange, bis es einen neuen Grenzwert gibt, der gesetzlich festgelegt werden muss, gilt der bestehende Grenzwert und der liegt bei 1 Nanogramm pro Milliliter THC im Blutserum.
Die Zeitfrage.
Wir gehen davon aus, dass sich jetzt der Bundestag zeitnah dazu positionieren wird.
Herr Buchraker
auch dazu. Dazu ganz kurz, weil ja Bayern heute angekündigt hat, das nicht mitzutragen. Inwiefern ist das für das BMDV ein Problem? Oder stellen Sie sich auch tatsächlich hinter den von der Kommission vorgeschlagenen Wert?
Wir hatten vom Bundestag den Auftrag, eine Expertenkommission einzusetzen, die einen Grenzwert ermittelt. Das ist ja keine triviale Frage gewesen, weil sich da auch Experten untereinander nicht so einig waren. Dieser Grenzwert liegt jetzt vor und die Bewertung liegt beim Bundestag.
Okay, Herr Jung noch?
Ja, nur zum Verständnis. Sie meinten, der Wert sei vom Risiko vergleichbar mit der Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille. Plant dann Ihr Ministerium auch den Alkoholgrenzwert hoch ich weiß, hochzusetzen, runterzusetzen auf 0,2, sodass das da fair ist? Oder sind sie in Sachen Alkohol immer noch progressiver und sagen, da können die Leute mehr saufen?
Man kann das jetzt nicht so miteinander vergleichen. Es gibt keine Pläne, beim Alkoholgehalt etwas zu ändern. Also ja, bei den Grenzwerten für den...
Entschuldigung, aber der Vergleich kam ja von Ihnen. Wenn Sie sagen, bei THC ist ein vergleichbarer Wert zu 0,2 in Sachen Alkohol. Warum ist denn der Alkoholwert im Straßenverkehr bei 0,5, also damit weit, also doppelt so viel, doppelt so groß?
Das ist der Vorschlag der Expertenkommission, der jetzt auf dem Tisch liegt und bewertet werden muss.
Herr Alipour hat eine Frage zu einem anderen Thema. Das hatte sich erledigt jetzt damit. Nee, okay, gut, bitte.
Ja, danke. Frage ans BMI. Der französische Präsident hat sich gestern, glaube ich, geäußert, dass man Sorge hat, dass Frankreich, oder man geht davon aus, dass Frankreich die Olympischen Spiele stören werde. Nun ist ja klar, dass man immer da vorsichtig ist, dass Russland die Olympischen Spiele stören werde. Dass man da immer vorsichtig ist, ist klar. Meine Frage deswegen ans BMI, aber ob Ihnen konkrete Hinweise vorliegen, dass das auch für die Europameisterschaft der Fall sein könnte. Also konkret.
Nein, also um das kurz zu machen, konkrete Hinweise liegen uns derzeit nicht vor. Wir haben es auch schon mehrfach dazu geäußert, auch hier an dieser Stelle. Auch die Bundesinnenministerin und Sportministerin Nancy Faeser hat sich bereits mehrfach geäußert. Zuletzt hat sie dazu gesagt, wir freuen uns riesig auf die Fußball-EM und werden hervorragende Gastgeber sein. Dabei hat die Sicherheit höchste Priorität. Unsere Sicherheitsbehörden bereiten sich seit Jahren hochprofessionell vor. Wir wappnen uns gegenüber allen denkbaren Gefahren. Die Polizei wird hohe Präsenz zeigen. Dafür danke ich den Ländern schon jetzt sehr herzlich. Unsere Bundespolizei wird die deutschen Grenzen, Flughäfen und den Bahnverkehr schützen, wo sich Nationalmannschaften und Fans bewegen. Angesichts dieser Aufgaben zeigt sich wieder, wie wichtig es war, dass wir die Bundespolizei um 1000 Beamte pro Jahr verstärkt haben. Insgesamt gilt, wir sind sehr wachsam und gut vorbereitet. Unser ganzes Land kann sich auf ein großes Fußballfest mit Millionen Fans aus ganz Europa freuen. Und zu Frankreich und Olympia kann ich Ihnen noch ergänzend sagen, dass wir, kürzlich war die Ministerin in Paris und hat mit ihrem französischen Amtskollegen auch eine Vereinbarung unterzeichnet, sodass deutsche Polizisten Frankreich unterstützen werden und auch bei Olympia vor Ort sein werden in Paris und umgekehrt auch französische Polizisten während der EM hier in Deutschland unterstützen werden.
Entschuldigung, Nachfrage, haben Sie da Zahlen ungefähr?
Ad hoc? Nein, genaue Zahlen habe ich nicht.
Danke.
Herr Jung möchte dazu auch noch was fragen.
Ja, Frau Koch, abseits von Sicherheit und Public Viewing, welche Sondergesetze wurden und werden noch als Bedingungen der UEFA vom Bundeskabinett verabschiedet? Also wir kennen das ja von der WM 2006, da gab es ja auch aufgrund von FIFA-Bedingungen, was der Staat, der Gastgeberstaat da erfüllen muss, Sondergesetze wegen Bannmeilen, wegen Aussetzungen bzw. Befreiung von Steuern. Welche Gesetze wurden bzw. werden noch in Bezug auf die Europameisterschaft verabschiedet vom Kabinett?
Also dazu ist mir nichts bekannt. Das müsste ich gegebenenfalls, sollte es so etwas geben, nachreichen.
Danke.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
So, jetzt habe ich Frau Pauli noch mit einem anderen Thema.
Genau, eine Frage ans Wirtschaftsministerium zum Thema Wärmepumpen. Der anfängliche Hype, der scheint zumindest laut Herstellern und Anbietern doch deutlich zurückgegangen zu sein. Die Auftragseingänge sind rückläufig, auch mit Blick auf oder als Grund wird unter anderem eine große Unsicherheit bei den Kunden genannt. Die beklagen zu hohe Bürokratie rund um die Förderung. Warum hakt es aus Ihrer Sicht da noch? Wie planen Sie das gegebenenfalls zu beheben? Wie nehmen Sie das selber wahr? Und sind Sie in Kontakt mit beispielsweise auch Herstellern?
Erstmal vielen Dank. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen,
dass von Fragen, der da jetzt angekommen ist.
Dann vielen Dank für die Frage.
Ach so.
Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass das Mikro nicht an ist. Genau, wir würden dazu sonst noch mal was nachreichen.
Okay.
Gut, dann habe ich Herrn Pokraka nochmal.
Ja, besten Dank. Ich bin gar nicht sicher, ob das am besten Frau Hoffmann, Herr Fischer oder Frau Spohr beantwortet. Es geht um die Monitorrecherche zur Beteiligung deutscher Unternehmen am Wiederaufbau von Mariupol. Inwiefern ist das was, was die Bundesregierung bewegt und sicher nicht für wünschenswert hält, und muss man gegebenenfalls bei Sanktionen nachschärfen?
Die MWK wollte sich da äußern dazu, ne?
Ja.
Also klar ist, dass natürlich alle Unternehmen die Sanktionsvorschriften einhalten müssen. Es muss jetzt hier sehr schnell durch die zuständigen Ermittlungsbehörden aufgeklärt werden, was der genaue Sachverhalt ist. Das sind in dem Fall das Zollkriminalamt und auch die Staatsanwaltschaften, und hier eruieren, ob es sich um einen Sanktionsverstoß handelt. Genau. Das liegt in der Zuständigkeit des BMF.
Ich würde gerne noch ergänzen. Also ich meine, in der Tat, was die Kollegin sagt, ist natürlich alles richtig, und die zuständigen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden müssen prüfen und bewerten, inwiefern und ob ein Sanktionsverstoß vorliegt. Aber unabhängig davon ist doch völlig klar, Putin hat durch seinen brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die Stadt Mariupol zerstört, illegal besetzt, die Bevölkerung aushungern lassen und tausende zivile Opfer in Kauf genommen. Und dieser Wiederaufbau, in Anführungsstrichen, dient lediglich der russischen Propaganda. Und jede Firma, die sich daran beteiligt, muss sich fragen, in wessen Dienst sie sich damit stellt.
Dann habe ich noch. Ja, bitte, natürlich.
Ich wollte nur kurz ergänzen, weil der Zoll ja genannt wurde. Also der Zoll macht die Sanktionsüberwachung bei grenzüberschreitendem Warenverkehr. Grundsätzlich bei der strafrechtlichen Verfolgung sind andere Strafverfolgungsbehörden zuständig. Das wollte ich nur noch kurz zur Klarstellung.
Ja, bitte.
Ja, nur ganz kurz dazu. Es ging ja unter anderem auch um die Eigentümerstruktur bei einem der beteiligten Unternehmen, beziehungsweise einem der Unternehmen, um die es in den Berichten ging. Wer ist denn da zuständig und wie weit sind Sie da schon gekommen mit der Aufklärung? Ich vermute, das ist auch eigentlich bei Ihnen angesiedelt im BMF, ne, mit den komplexen Eigentümerstrukturen bei entsprechenden Dienstleistern.
Das müsste ich nochmal klären. Tut mir leid.
Okay. Dann habe ich Frau Abbas nochmal, richtig?
Und zwar zu den zwei Hungerstreikenden vor dem Kanzleramt ans BMWK habe ich die Frage, ob Herr Habeck plant, sich mit den beiden in Kontakt zu setzen, wie er das vielleicht in der Vergangenheit ja auch schon mal gemacht hatte mit Hungerstreikenden, die eben aus Protest gegen die Klimapolitik in den Hungerstreik getreten waren.
Dazu liegen mir keine Informationen vor, daher kann ich Ihnen dazu nichts sagen an dieser Stelle.
Okay, danke.
Die Frage hatten wir ja diese Woche schon, nur nicht in Bezug auf den Habeck.
Ja. Genau.
Also, okay, gut. Ja. Manchmal hat man es ja nicht.
Noch eine ans Verteidigungsministerium?
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Aber dann eine allerletzte Frage für heute.
Ja, also der Spiegel berichtet, dass das KSK einen neuen Befehlshaber bekommt. Und zwar soll das Brigadegeneral Alexander Krone sein. Können Sie dazu was sagen?
Dazu kann ich sagen, dass ich es nicht bestätigen kann.
Okay.
Gut, dann danke ich allen für ihre Geduld und Ausdauer, für viele Fragen und Antworten. Schließe die Pressekonferenz und wünsche uns ein schönes Wochenende.